Ja, ich bete. Herr, segne das Reden, segne das Hören und segne das Handeln. Amen. Jetzt weiß ich wieder, was weg war. Das Handeln. Was ich bei den Mennoniten gelernt habe in den letzten Jahren ist, und das ist mir eben in der dritten Strophe, die wir gesungen haben, nochmal aufgefallen, da geht es von der Krippe und auf einmal sind wir beim Kreuz, als ob dazwischen nichts ist. Wozu haben wir dann die ganzen Evangelien? Was hat Jesus getan? Was hat Jesus gelehrt? Er hat eine ganze Bergpredigt gehalten und im Matthäus-Evangelium gibt es noch vier andere Reden, was wir tun sollen. Da ist unsere traditionelle Theologie, von der ich auch herkomme, manchmal ein bisschen kurz. Sie ist nicht falsch, aber sie ist kurz. Das tut ja aber dem guten Inhalt dieses Liedes grundsätzlich keinen Abbruch. Und die Kinderlein, die werden aufgefordert, zur Krippe zu kommen. Nun geht es heute ein bisschen um andere, um die, die jetzt hier schon öfters als heilige drei Könige bezeichnet wurden. Aber es gibt, also ich kenne jedenfalls kein Lied, das dann sinngemäß lautet, ja, Sterndeuter kommet oder irgendwie sowas. Das ist vielleicht aber so der erste Punkt, es sind Sterndeuter, es sind keine Könige. Die sind einem Stern gefolgt, immer wieder haben sie ihn am Himmel gesucht, immer wieder haben sie ihn auch gefunden. Das war aber nicht so ganz einfach. Im Rückblick scheint das natürlich alles ziemlich klar. Da ist das Kind in der Krippe, da müssen sie hin. Das ist uns so klar, dass in dem Film, den denke ich doch mal einige zumindest von uns kennen, er ist ja auch relativ umstritten gewesen, zumindest als er in den 70er Jahren rauskam, das Leben des Brian, dass man sich in dem Film da einen Gag draus machen kann, aus dieser Selbstverständlichkeit. Die drei Könige sind zuerst beim falschen Kind. Das ist eine parallele Situation. Da ist eine Mutter, man denkt tatsächlich zuerst, das müsste jetzt Maria sein, wenn man den Film das erste Mal sieht. Entschuldigung, wenn ich jetzt für irgendjemanden hier Dinge verrate, die er eigentlich selber entdecken möchte. Ich erzähle aber nicht mehr über den Film. Und da liegt ein Kind in der Krippe und die drei Könige kommen und beten es an und verehren es, bis sie dann irgendwann ihren Irrtum bemerken. Und woran erkennt man denn, dass sie jetzt zum richtigen Kind gekommen sind, weil da eine Krippenszenerie ist, genauso wie wir sie kennen, mit leuchtendem Hintergrund und anbetenden Ochsen und Eseln und sonst irgendwas alles. Aber im Vorhinein, ja, wussten sie das nicht. Mit den Sterndeutern geht es uns dann ähnlich. Wir wissen über die Sterndeuter nicht viel. Eigentlich nur, was bei Matthäus im zweiten Kapitel steht. Wie gesagt, das waren keine Könige, das hat man erst später in der Tradition aus ihnen gemacht. Die Logik dieser Veränderung ist so, das müssen ja Könige gewesen sein, denn sie waren weise. Und wenn ein König Jesus anbetet, dann ist er ja wohl weise. Anders als Herodes, der in dieser Geschichte ja auch noch eine Rolle spielt, der ein böser und bösartiger König ist. Also hat man gleich praktisch so ein Gegenbild. Und drei Könige, also das mit den vier Königen muss nicht falsch sein, es waren drei Geschenke. Also jeder hat eins, gehört sich so. Aber vielleicht, also waren es ja auch zwei oder fünf. Man weiß es nicht. Ich möchte uns jetzt lesen, was im Matthäus-Evangelium in Kapitel 2 selbst steht. Als Jesus in Bethlehem in Judäa zur Zeit des Königs Herodes zur Welt gekommen war, da kamen die Sterndeuter aus dem Morgenland nach Jerusalem und fragten, wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, um ihm zu huldigen. Als der König Herodes davon hörte, geriet er in Aufregung und ganz Jerusalem mit ihm. Und er ließ alle hohen Priester und Schriftgelehrten des Volkes zusammenkommen und erkundigte sich bei ihnen, wo der Messias geboren werden solle. Sie antworteten ihm, in Bethlehem in Judäa, denn so steht es durch den Propheten geschrieben, und du, Bethlehem, Land Juda, bist keineswegs die geringste unter den Fürstenstädten Judas, denn aus dir wird ein Fürst hervorgehen, der mein Volk weiden wird. Darauf rief Herodes die Sterndeuter heimlich zu sich und wollte von ihnen genau erfahren, wann der Stern erschienen sei. Und er schickte sie nach Bethlehem mit den Worten: Geht und forscht nach dem Kind. Sobald ihr es gefunden habt, meldet es mir, damit auch ich hingehen und ihm huldigen kann. Auf das Wort des Königs hin machten sie sich auf den Weg, und siehe da, der Stern, den sie hatten aufgehen sehen, zog vor ihnen her, bis er über dem Ort zu stehen kam, wo das Kind war. Als sie den Stern sahen, überkam sie große Freude. Und sie gingen ins Haus hinein und sahen das Kind mit Maria, seiner Mutter. Sie fielen vor ihm nieder und huldigten ihm, öffneten ihre Schatztruhen und brachten ihm Geschenke dar: Gold, Weihrauch und Myrrhe. Weil aber ein Traum sie angewiesen hatte, nicht zu Herodes zurückzukehren, zogen sie auf einem anderen Weg heim in ihr Land. Was wissen wir jetzt über die Sterndeuter? Sie kamen aus dem Morgenland, das heißt aus dem Osten, da wo die Sonne aufgeht, wo zuerst Morgen ist. Aus Babylonien, wo schon seit Jahrhunderten, seit der Verschleppung ins Exil, Juden lebten. Aus Persien, also dem heutigen Iran, wo Magier, so heißt es übrigens wörtlich, nicht mal Sterndeuter, sondern Magier, wo das die Priester und die Weisen sind. Sie kennen sich mit übernatürlichen Dingen und solchem Wissen aus, sie konnten Träume deuten. Das klingt eigentlich ganz positiv. Oder sind es womöglich Hexenmeister, Zauberer, Gaukler und Betrüger? Auch das kann Magier bedeuten und das klingt nicht so gut. Ich glaube, daran steckt vielleicht auch sogar schon so eine kleine erste Frage an einen selber. Was gebe ich auf den ersten Eindruck, auf das Etikett, das auf jemandem draufsteht? Auf den Ruf, der jemandem vorauseilt? Hat der neue Chef, hat die neue Lehrerin, hat der angeblich so missgünstige Nachbar, haben die überhaupt eine faire Chance bei mir? Ich unterstelle mal, dass die Sterndeuter nicht ganz so schlechte Menschen gewesen sind, wenn sie sich auf den Weg machen, ohne genau zu wissen, wonach sie da suchen. Man stelle sich das mal vor, da sind diese Menschen, die offensichtlich sternenkundig sind. Sie kennen sich darin aus, wie die Sterne sich bewegen, also sie sind Astronomen. Und sie geben diesen Bewegungen auch Deutungen, sie sind auch Astrologen. Das ist erst seit wenigen Jahrhunderten nicht mehr dasselbe. Damals aber gehörte das unbedingt zusammen. Und bei ihren Beobachtungen machen sie also eine Entdeckung. Jedes Volk hatte ja seinen Stern und sie sehen den Stern des neugeborenen Königs der Juden. Das kann man sagen, ist eine interessante Beobachtung, aber sie machen sich auf den Weg. Aber warum? Sie sind ja gar keine Juden. Es ist gar nicht ihr König. Auch darin eine Frage für manche von uns vielleicht. Schaue ich mir die Sache mit der Religion interessiert an? Ist dieses freikirchliche Gemeindemodell, das es ja auch nicht unbedingt in jedem kleinen Ort gibt, aber das ich hier entdeckt habe, eine spannende Sache? Ist Jesus irgendwie faszinierend, immer gut für eine heiße oder doch wenigstens interessante Diskussion? Aber all das ist nichts, was wirklich mit meinem Leben zu tun hat? Okay, ein bisschen Religion fürs Gefühl ist ganz gut. Baptisten haben ein paar Pluspunkte, weil sie die Sache mit der Kirche mal etwas anders leben. Wobei, dann kann man sich jetzt aussuchen, was einem lieber ist. Manche sagen, die sind nicht so traditionell, und andere sagen, die sind nicht ganz so beliebig wie die anderen. Also da kommen Konservative und Progressive immer wahlweise zum Zug. Es kommt nur darauf an, wo man sein Kreuzchen macht. Aber mit mir hat das nichts zu tun, jedenfalls nicht über ein paar höfliche, vielleicht auch engagierte Gedanken oder Tätigkeiten oder ein bisschen Interesse hinaus. Ich muss mich da nicht auf den Weg machen. Letztendlich bin ich ja nicht so streng religiös. Und baptistisch bin ich auch nicht aufgewachsen, und so eng muss man das mit dem Jesus ja auch nicht sehen. Fragezeichen. Die Sterndeuter, die haben es anders gemacht. Die haben ihre Sachen gepackt. Die haben sich ein Bild gemacht. Die wollten sich ein Bild machen. Und darum sind sie dem Stern gefolgt. Der ist irgendwann offenkundig verschwunden. Sonst würden sie ihm ja wohl direkt nach Bethlehem gefolgt sein. So aber, was bleibt einem dann? Dann bleibt einem die Logik. Sie haben nichts anderes mehr. Sie suchen einen, ja, sie suchen den neugeborenen König der Juden. Und wo findet man einen Prinzen? Ja, wohl im Königspalast. Und so fragen sie beim König nach, bei Herodes. Kann ja sein, dass der Vater geworden ist. Davon weiß Herodes aber nichts. Im Gegenteil. Er ist erschrocken. Er hat Angst. Warum und wovor? Dass irgendwelche Leute mit überraschenden Anliegen auftauchen, das gehört für einen Politiker doch zum Tagesgeschäft. Das als solches kann es also nicht sein. Und dass unter solchen Leuten, welche mit religiösen oder politischen Ansichten sind, die eher ungewöhnlich zu nennen sind, naja, das kann vorkommen, aber davon hat man ja so seine Möglichkeiten. Je nachdem, wie man das einschätzt, komplett ignorieren oder anderes Extrem hinrichten. Und dazwischen gibt es ja auch noch ein paar Möglichkeiten. Aber Herodes, er reagiert doch etwas ungewöhnlich. Er ist angstgesteuert. Wie kam es dazu? Herodes ist zwar König der Juden, aber er ist eigentlich kein Jude. Er kommt aus einer nichtjüdischen Familie, aus einem nichtjüdischen Land. Und so einer hat es nun geschafft, König zu werden. Und die echten Juden, wenn man das jetzt mal so sagen darf, schwierige Formulierung, aber die waren jedenfalls nicht so erfreut, seine Untertanen. Und darum hat Herodes versucht, sich beliebt zu machen. Er ließ viel bauen, dadurch entstanden Arbeitsplätze. So gesehen war Herodes ein sehr moderner König. Und auch die heutige Politik folgt im Grunde immer noch diesen uralten Mustern. Vielleicht ja, weil es auch kaum bessere Alternativen gibt. Ich habe in den letzten Wochen House of Cards gesehen. Ich weiß nicht, wer das kennt. Zumindest die ersten drei Staffeln. Da ist auch dieses Muster. Dieser Abgeordnete, der Präsident werden will, der es irgendwann schafft. Und da auch immer guckt, was ist jetzt dran? Und wie kann ich den Leuten einen Gefallen tun? Herodes macht nichts anderes. Nichts Neues unter der Sonne. Investitionen bringen Leute in Lohn und Brot. Und das kommt eigentlich immer gut an. Herodes wohl bekannteste Investition, aus unserer Sicht jedenfalls, war, dass er den Tempel Salomos in Jerusalem renovieren und erweitern ließ. Verschönern und vergrößern. Damit wollte er bei den frommen und gläubigen Menschen Eindruck machen. Und darum hat man den Tempel, den Jesus und die Apostel später gesehen haben, auch den herodianischen Tempel genannt, also den Tempel des Herodes. Doch er weiß, seine Stellung als König ist wackelig. Sie ist jederzeit in Gefahr. Und darum muss man immer aufpassen. Und wenn auf einmal Fremde vor einem stehen, die etwas über einen neugeborenen König der Juden wissen, ups, das ist doch eigentlich meine Position. Dann muss man extrem vorsichtig sein. Will mich da jemand vom Thron stoßen? Wissen die etwas, was ich nicht weiß? Eine Frage vielleicht für einen von uns. Welche Ängste, welche Paranoia hast du? Ist die wirklich berechtigt? Belastet das die Beziehung zu deinen Mitmenschen? Entscheidest du noch klar und vernünftig oder nur nach dumpfen Gefühlen und Angst geleitet? Ist aus einem kleinen, vielleicht auch wirklich nachvollziehbaren Kern von Angst vielleicht eine große Lebenseinschränkung geworden? Und nicht nur für dich, sondern auch für andere. So wie Herodes ein falsches Spiel spielt, bist auch du nicht mehr ehrlich zu den Menschen um dich herum? Die Sterndeuter wissen nichts von der Situation des Herodes. Vielleicht ahnen sie was, aber sie wissen das nicht, sonst wären sie wohl nicht so unbefangen dahingegangen. Und so freuen sie sich, dass sie von Herodes, der erst einmal seine jüdischen Berater befragen muss, den Hinweis auf Bethlehem erhalten. Und dann erscheint ihnen auch wieder der Stern. Sie brauchen gar nicht mehr forschen, wie Herodes es ihnen gesagt hatte. Der Stern bleibt genau da stehen, wo Jesus ist. Und jetzt tun sie, wozu sie gekommen sind. Sie gehen zum Kind, sie fallen nieder, sie huldigen ihm. Das heißt, sie beten es an, sie überreichen ihm Geschenke. Gold, Weihrauch und Myrrhe. Alles sehr wertvoll und teuer. Für normale Leute ist das kaum zu bezahlen. Dafür haben die Magier einen weiten Weg auf sich genommen, weite Strecken durch fremde Länder. Verbunden mit all den Gefahren, die das Reisen damals bereithielt. Fern der Gefahr war die Gefahr, groß unter die Räuber zu fallen oder bei Krankheiten schlecht versorgt zu werden. Reisen war anstrengend, ist es ja bis heute, aber damals noch mehr. Kamen sie auf Kamelen, auf Pferden, auf Mauleseln? Reisen dauerte seine Zeit. Und das Schlimmste wissen sie noch gar nicht, sie sind in Gefahr. Was hätte Herodes mit ihnen gemacht, wenn sie ihm gesagt hätten, wo sie das Kind gefunden haben? Hätte er sie ins Gefängnis stecken lassen? Wären sie hingerichtet worden? Wären sie, wenn auch ohne Absicht, zu Helfern dieses panischen und ängstlichen Königs geworden, der sich nicht scheute, seine Macht mit Blut abzusichern? Warum machten sich die Magier auf den Weg? Sie machten sich auf den Weg. Sie haben den Stern gesehen und sie taten, so gut wie sie es konnten, was man tun kann. Sie suchten den neugeborenen König. Wenn ich es richtig weiß, sind hier heute ein paar Leute, die sind erst letzte Woche getauft worden. Ich kenne die Geschichten nicht, die dazu geführt haben. Ich weiß nicht, was die erzählt haben, oder genauer müsste ich jetzt sagen, was ihr erzählt habt, welche Bilder ihr gebraucht habt, welche Worte sie dafür verwendet haben. Wenn es lebendige Geschichten sind, dann werden die wohl alle unterschiedlich erzählt worden sein, jedenfalls mehr oder weniger. Und das ist bei uns nicht anders, die wir schon länger getauft sind, ein paar Monate, ein Jahr, 5, 7 Jahre, 11, 14, 23 oder vielleicht auch 5 oder 6 Jahrzehnte. Aber eine Art, unser Glaubensleben zu beschreiben, ist, wir haben uns auf den Weg gemacht. Wir sind in die Nachfolge Jesu eingetreten. Wir versuchen, an ihm dran zu bleiben und immer näher an ihn ranzukommen. So gesehen könnte man auch von uns sagen, wir haben den Stern gesehen und wir sind hinter ihm her und machen das so gut, wie wir es können. Wir suchen Jesus. Aber warum machen wir das? So, jetzt kommt der Teil, den man am besten vorher angekündigt hätte. Jetzt müsst ihr einmal ganz bisschen aktiv werden. Es ist eine Frage und keiner muss sich für die Antwort schämen. Wer von uns hat Eltern oder Großeltern oder Urgroßeltern, die aus den Ostgebieten kamen, also so Westpreußen, Ostpreußen, Schlesien, vielleicht auch Volksdeutsche, wie man so sagte, aus Polen oder Russland. Wer von uns ist da dabei? Ja, doch so ein Drittel ungefähr, wenn ich jetzt das richtig überblicke. Gut, danke, das war's auch schon. Jetzt dürft ihr euch wieder zurücklehnen und weiter zuhören. Ich habe das einfach deshalb gefragt, weil ich denke, dass uns ein Vergleich mit Menschen auf der Flucht bei der Antwort auf die Frage helfen kann. Auf der Frage, warum wir Jesus nachfolgen. Denn ich glaube, dass niemand, der flieht, so wie es ein Teil unserer Vorfahren getan hat, dass niemand flieht, dem es gut geht. Oder der wenigstens von sich noch den Eindruck hat, es geht mir gut, einigermaßen wenigstens, ich habe keinen Grund zu gehen. Aber wenn die Umstände immer schlechter werden, wenn die Front naht, wenn Bomben fallen, wenn Hunger und Durst kommen, wenn Schule, Verwaltung und Krankenhäuser nicht mehr funktionieren, wenn man von willkürlichen Erschießungen und anderen Gräueltaten hört. Ich möchte den von uns sehen, der dann nicht anfängt, darüber nachzudenken, wenigstens darüber nachzudenken, ob es nicht woanders besser sein könnte. Und wenn man nicht einfach gehen kann, dann würden auch von uns viele oder sogar alle fliehen, so gut und so schnell man eben kann. Dorthin, wo es besser ist, dort, wo das Leiden hoffentlich ein Ende hat für einen selber und in vielen Fällen ist das wahrscheinlich sogar noch wichtiger für einen, für die eigenen Kinder, für die Familie. Die Deutschen aus den Ostgebieten sind vor über 70 Jahren praktisch alle geflohen und die wenigen, die geblieben sind, später vertrieben worden. Und schon waren sie auf der Suche und mussten hoffen, dass es irgendwann, irgendwie, irgendwo besser werden würde. Und so insgesamt ist es ja auch auf so einer materiellen Ebene auf jeden Fall für alle besser geworden. Und so ein bisschen ähnlich ist es ja auch mit unserer Nachfolge. Ich komme jetzt auf eine Wortwahl, die ist heute nicht mehr so üblich, aber ich glaube, da steckt doch ein Kern Wahrheit drin. Mehr als ein Kern. In der Sache ist das nach wie vor richtig. Wir fliehen. Wir fliehen vor der Welt und aus der Welt. Wir fliehen zu Jesus. Weil wir glauben, weil wir hoffen, ja, weil wir erlebt haben, dass es dort besser ist für uns. Aber warum wollten dann die Sterndeuter das Kind verehren? Ihr Motiv wird nicht ausdrücklich gesagt. Aber es wird deutlich, die ersten, die Jesus verehrten, waren nicht die Angehörigen seines Volkes. Zumindest im Matthäus-Evangelium ist das die Erzählung. Im Lukas-Evangelium sind es dann die Hirten, da sind es dann die Unterprivilegierten. Beides zusammen gibt ein ganz spannendes Bild. Aber jetzt bleibe ich bei der Matthäus-Fassung. Das waren fremde und weitgereiste Menschen. Von Anfang an ist Jesus nicht nur für sein Volk, für die Juden interessant, sondern auch für die Heiden oder für die ganzen Völker. Sie haben ihn mit Gold, Weihrauch und Myrrhe verehrt. Und die christliche Tradition hat aus diesen Gegenständen allerlei symbolische Bedeutung ziehen wollen. In ihrer eigenen Kultur und Religion, wenn man jetzt mal unterstellt, dass es ja wahrscheinlich Perser waren, waren das Symbole, die dem Sonnengott gewidmet waren. Und das war der höchste Gott. Wird Jesus da nicht auf eine Stufe mit heidnischen Götzen gestellt? Ja, so kann man im Rückblick von hinten her leicht fragen. Aber was ist die Perspektive der Sterndeuter? Die haben einfach mitgebracht, was sie dem höchsten Gott zu denken, was sie ihm schuldig sind. Und das ist doch eine nicht zu übertreffende Aussage. Also bevor wir die Sterndeuter kritisieren, wäre die Frage an uns, wie verehren wir denn Gott? Wie loben oder preisen wir denn Jesus? Machen wir das mit Dingen, Handlungen, Worten, die in unserer Kultur vielleicht ja normal sind, aber bei näherer Betrachtung sagen Leute aus einer anderen Kultur, wie könnt ihr nur? Vielleicht ist es deswegen ja trotzdem für uns richtig, aber immer ein bisschen Selbstkritik dabei behalten. Das ist vielleicht ja auch für uns eine interessante Entdeckung. Jesus, der nicht nur für ein auserwähltes Volk da ist, sondern er ist für alle Menschen da, auch für uns. Jesus, der als Kind noch nichts getan hat, außer überhaupt zu kommen, was an und für sich schon ein großes Wunder ist. Aber es ist eine interessante und spannende Frage, was hat die Magier angetrieben, Jesus zu suchen? Damit kann man sich dann auch lange beschäftigen und sich so alles persönlich vom Hals halten. Aber die spannendere und interessantere Frage ist, suchst du auch Jesus? Das erste Mal? Immer wieder neu? Was treibt dich dazu an? Suchst du ihn auch, wenn du nicht genau weißt, was dich erwartet? Jesus hat seinen Namen mit folgender Begründung erhalten. Er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Und Sünde, die trennt von Gott. Das ist zunächst nicht eine schlechte Tat, das ist unser Grundzustand als Menschen. Und Jesus macht die Gemeinschaft mit Gott möglich. Jesus macht auch die Gemeinschaft von Menschen möglich. Gerade von denen, die ihm nachfolgen. Gemeinschaft wird besonders auch da deutlich, wo wir miteinander essen und trinken. Das ist manchmal, dass man als Gemeinde zusammen Mittag esst. Ich glaube, ihr macht das manchmal. Oder Kaffee trinkt. Jesus hat gesagt, dies ist mein Leib, dies ist mein Blut. Feiert das zusammen. Das Abendmahl wartet auf uns. Und Jesus möchte, dass wir es feiern. Die Magier haben viel dafür eingesetzt, um zu Jesus zu kommen. Wie viel bist du bereit einzusetzen? Es lohnt sich, denn Jesus lässt sich finden. Amen.